ich mache alles für die Sache.
Idealist.
Ich bin ja Sozialdemokrat im Herzen.
Ja, aber die stecken sich ja immer alles in die eigene Tasche, wie wir wissen.
Ich bin es ja auch im Herzen.
Ach so, nicht in der Tasche. Herzlich willkommen zum Podcast Der Schwarze Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche auf die Auf- und Abreger blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Liebe Caro.
Willkommen zurück im Studio. Fühlst du dich wohl?
Ja, das ist ja hier mein Lieblingsplatz.
Ach, das ist
das
schön.
Das andere sind ja nur so Ausflüge in die Welt.
Lass uns gleich mal eintauchen in unsere heutigen Themen. Wir sprechen auf jeden Fall über die Intoleranz der Grünen, die jetzt vermutlich von unseren Zuschauern nicht so viele überrascht hat.
Ja, aber jetzt ist sie wissenschaftlich verbrieft.
So schaut es aus. Dann über eine Nazi-Entgleisung in der Heute-Show. Du wurdest Opfer, aber wir fangen an mit unserer Bildungs- und Familienministerin Karin Prien von der CDU. Die hat nämlich, wie so viele, ein bisschen die Nase voll von dem Programm Demokratie leben. Deshalb wird das umgebaut. Riesengroßer Aufschrei.
Ich glaube, was die meisten nicht wissen, das ist die Herrin der Töpfe, ja. Also die Familienministerin, wird ja oft so ein bisschen belächelt, oha, Familienministerin. Aber, also der große Geldsack, der, aus dem sich jetzt bislang eben diese ganzen rot-grünen Vorfeldorganisationen bedient haben, der ist bei ihr. Ja? Also allein dieses von dir angesprochene Programm Demokratie leben. Ich glaube, was haben die, 190 Millionen?
Ja, knapp 200.
So, und dann kommen noch alle möglichen anderen kleineren Töpfe dazu. Und Frau Prien sagt jetzt, ja, also jetzt gucken wir uns doch mal an, was da eigentlich funktioniert. Der Anspruch ist ja Demokratie stärken, ja, beziehungsweise Kampf gegen rechts. Ja? So, und unter dieser Flagge wurde eben bislang sozusagen das Geld so über die Lande verteilt. Und mit 180 Millionen kannst du natürlich auch viele Menschen glücklich machen. Ne?
Naja, so von Korrektiv, Hate Aid, wie sie nicht alle heißen.
Genau,
ne?
So, und Frau Prien sagt jetzt, erstmal Stopp. Und jetzt gucken wir mal uns an, erstens, wo das Geld hingeht. Zweitens, was auch was bringt. Also das, was ja in der Wirtschaft ganz normal ist, also Evaluierung nennt man das.
Ja.
Also irgendeine Art von Erfolgskontrolle. Das wird jetzt auch diesen ganzen Organisationen, die bislang an diesem Geldhahn hängen, zugemutet. Und jetzt ist das natürlich der Aufschrei riesig.
Ja. Ja.
So, also,
weil diese Evaluation dazu geführt hat, dass Frau Prien sagt, die Gelder, die da reinfließen, stehen in keinem Verhältnis zu den Ergebnissen, die erzielt werden. Und sie sagt auch, natürlich ist der Kampf gegen rechts nach wie vor das Wichtigste in Deutschland. Aber genauso wichtig, immer mehr, ist der Kampf gegen Linksextremismus und Antisemitismus von links. Und deswegen möchte sie sich auch mehr darauf konzentrieren. Und wie du ja schon gesagt hast, wir haben ja hauptsächlich rot-grüne Vorfeldorganisationen in diesem Programm Demokratie leben. Eigentlich ist doch das, also sie möchte den Wettbewerb jetzt stärken unter den NGOs. Das ist doch eigentlich Demokratie pur. Das müsste doch jeder Demokrat begrüßen.
Nee, das ist ein Angriff auf die Zivilgesellschaft. Also
die Axt wird angelegt.
Genau.
An die
also
Zivilgesellschaft.
Natürlich, Spiegel ist draußen, Riesengeschichte, dass jetzt der super wichtige, erfolgreiche Kampf zur Stärkung der Demokratie beschädigt wird. Was lese ich hier bei der Zeit? Karin Prien baut die Demokratieförderung um. Die Ministerin verunsichert so ausgerechnet Menschen, die diese Republik stützen. Was dahinter steckt? Eine rechte Kampagne.
Klar, ja, natürlich, rechte Kampagne. Das hatten wir ja schon mal, ne?
Also, die beiden Hate-Aid-Gründerinnen am letzten Freitag bei Jan Böhmermann, ja, saß sie auf dem Sofa. Und das ist ja auch so lustig. Ich meine, Jan Böhmermann ist ja so eine Aktivistensendung. Also, dann immer so scheinbar satirisch Stichworte geliefert und dann saßen sie gemeinsam da und haben jetzt gebarmt, also dass jetzt die Zivilgesellschaft unter die Räder kommt. Das ist ja auch so ein Begriff, Zivilgesellschaft. Ja, ich würde mal sagen, das macht Sinn in Militärdiktaturen,
ja,
wo es eine militärische Infrastruktur gibt, die man erstens ernst nehmen muss und zweitens vielleicht von der man sich auch fürchten muss. Ich weiß nicht, in Deutschland kommt ja nicht mal ein Helikopter in die Luft. Also was soll eigentlich die Zivilgesellschaft? Aber es hat sich so eingebürgert, von Zivilgesellschaft zu reden.
Da sind aber wir beide nicht gemeint. Nur ein Teil.
Genau, die Guten sind gemeint.
Ja.
Also die Skeptiker wie wir, die gehören irgendwie nicht dazu zur Zivilgesellschaft natürlich. Ich weiß gar nicht, was sind wir denn eigentlich? Rechte Kampagne.
Abschauen.
Rechte Kampagne im Zweifel, ja. Wenn man seinen Job als Journalist ernst nimmt und Fragen stellt, dann ist man rechte Kampagne. So.
Mhm. Werbung.
Was bietet eigentlich deine Bank? Hier drei Vorteile von Trade Republic. Kostenloses Konto mit Karte. 2% Zinsen. Investieren ab 1 Euro. Und falls du mal Fragen hast, kannst du Trade Republic rund um die Uhr erreichen. Du kannst anrufen und sprichst mit echten Menschen, die dir helfen. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Also, mach es so wie 10 Millionen Kunden von Trade Republic und lass dein Geld für dich arbeiten. Hol dir die App und eröffne dein Konto in weniger als 5 Minuten. Kapitalanlagen bergen Risiken. Zinsen von Partnerbanken. Dividenden aus Geldmarktfonds mit Kursrisiken.
Werbung Ende.
Ich habe mich ja zum Beispiel mit Hateater neulich mal beschäftigt, ausführlich. Weil das ist ja sozusagen der Showcase, ja?
Ja.
Das sind, also ist ein Verein, relativ gut eben unterstützt von der Bundesregierung. Der sagt also, wir sind überparteilich, natürlich und unabhängig und stehen an der Seite von jedem, der eben digitale Gewalt erfährt, im Zweifel Frauen. So.
Was ja gut wäre, ja, wenn sie ihrer Aufgabe auch gerecht werden würden.
Also vor allem überparteilich und unabhängig. Wenn du auf die Seite gehst von Hateaid, damit fängt es schon mal an. Also es ist der gesamte Forderungskatalog, beziehungsweise das Programm letztlich der Heinrich-Böll-Stiftung, also der Grünen. Also gibt es dann zum Beispiel einen langen Eintrag zu TERFs.
Zu Alice Schwarzers dieser Welt.
Also die Alice Schwarzer. Also die Frauen, würde ich sagen, die Feminismus noch ernst nehmen. Ja? Mhm. Du merkst schon, in der Sprache ist natürlich eine knalllinke Organisation. Also TERF heißt Trans Exclusionary Radical Feminist.
Spark.
Du bist TERF, also Trans Exclusionary Radical Feminist, wenn du zum Beispiel ablehnst, von Frauen als menstruierende Person zu sprechen. Ja?
Ja.
Weil Frauen schon irgendwie ein Begriff ist, der trans-exklusiv ist. So, okay. Kann man alles machen? Ich habe ein weites Herz. Ob man allerdings dafür jetzt Gelder der Bundesregierung beantragen sollte, beziehungsweise einen Anspruch darauf hat, da habe ich schon mal Zweifel. Wenn die nicht gefördert werden,
dann sind die platt.
Deswegen ist ja der Aufschrei so groß.
Gut, dann muss man sich halt anderweitig um Finanzierung kümmern.
Ja, ich würde sagen, die Grüne Partei ist ja auch reich genug. So denken die natürlich nicht. Okay, das ist aber das eine. Dann gab es halt eine Reihe von Fällen, und die habe ich mir genauer angeguckt, wo Frauen sich jetzt gewandt haben an Hateaid. Mhm. Gibt ja zum Beispiel diese FDP-Politikerin, Caroline Preißler heißt sie, glaube ich,
ja,
ne? Die jetzt immer tapfer da steht mit Plakaten bei jeder so Pro-Hamas-Demo, von denen es ja reichlich vor allen Dingen in Berlin gibt. Und die dann eben Anti-Hamas-Schilder da hochhält.
Ja, sie macht auf den Hamas-Terror vom 7. Oktober immer wieder aufmerksam.
Genau. So. Also sie macht nichts anderes als da stehen.
Ja, richtig.
Und kriegt dafür, also wird mit Morddrohungen überzogen, auch übrigens Drohungen
gegen ihre Kinder,
ja, Vergewaltigung, alles, was du dir vorstellen kannst. Die hat sich jetzt in Hateaid gewandt, mhm, und hat gesagt, guck mal, da gibt es ja eine Organisation, die sagt, wir helfen Frauen, die also digitale Gewalt erfahren.
Ja.
Und wenn einer digitale Gewalt erfährt oder eine Frau, dann ist also sie sozusagen der Showcase eigentlich, Frau Preißler. Nie eine Antwort erhalten.
Ja, natürlich dann nicht.
Hat sie gesagt, okay, vielleicht habe ich ja die falsche Adresse. Da hat sie also andere Leute gebeten, sich an Hateaid zu wenden. Auch die haben natürlich keine Antwort erhalten. Woran man sieht, und es gibt mehrere dieser Fälle, die gut dokumentiert sind. Also, es wird dir nur geholfen, wenn du halt dazugehörst. Ja, so ist es aber nicht gedacht.
Nee, natürlich nicht. Und vor allem ist es dann nicht mehr neutral.
Die lustigste Geschichte, auf die ich gestoßen bin, da gibt es eine AfD-Abgeordnete, ich glaube aus Niedersachsen, Marie-Therese Kaiser. Und die sitzt bei einem Veranstaltung des Deutschen Juristinnenbunds und da tritt auch Frau von Hodenberg auf, das ist die Gründerin von Hateaid, oder eine der beiden Gründerinnen. Und dann geht sie anschließend zu der hin und sagt, also sie würde wahnsinnig viel Hate abkriegen. Sagt nicht, dass sie bei der AfD ist, sondern sagt, also ich kriege ganz viele Mails und so weiter. Und ob sie, ob man ihr nicht helfen könnte. Und Frau Huberg, ja, melden Sie sich bei mir, hier ist meine Telefonnummer und so weiter. Ja, so. Und dann schickt sie auch an das Büro von Hate Aid einen Auszug zu dessen, was sie kriegt.
Ja.
Da steht dann halt so Nazi-Schlampe zum Beispiel. Ja? Die machen wir fertig, du Nazi-Schlampe. Und dann kriegen die bei Hate Aid mit, oh, die ist ja von der anderen Seite, die ist ja von der AfD. Auch nie eine Antwort.
Dann helfen wir nicht. Ja.
Dann melden sie sich auch noch beim Büro von Renate Künast, die im Beirat sitzt von Hate Aid und sagt, also das kriege ich hier und macht dann also die ganz, auch ganz schlimme Sachen, halt nur von links gegen rechts. Auch nie eine Antwort erhalten. Ja, das ist Hate Aid. Wie gesagt, alles gut, nur
nicht mit Steuergeld.
Also überparteilich und unabhängig, ich glaube, stellen wir uns beide anders vor.
Absolut. Übrigens, wer auch auf dieser Streichliste steht, ist unsere geliebte Amadeo-Antonio-Stiftung.
Ja.
Und das war doch die, die jetzt einen Pornotheaterkurs in der 9. Klasse finanziert hat.
Das habe ich nur so aus dem Augenwinkel verfolgt. Wie ging die Geschichte eigentlich?
Also das war entertaining. Und zwar in einer 9. Klasse in Sachsen im Landkreis Görlitz sollte es ein Theaterprojekt geben. Die Schule wusste gar nicht so recht, wer jetzt Veranstalter ist. Hm. Und am Ende des Tages waren offenbar zwei Referentinnen von der Amadeo-Antonio-Stiftung da vor Ort.
Ja.
Und die hatten ein Thema, es ging um Mut, die Mut und Hoffnungslosigkeit von Jugendlichen in der jetzigen Krisenzeit. Und da sollten die eine Collage bauen und haben dafür stapelweise Hefte bekommen. Darunter ein Pornoheft, 160 Seiten dick, ui, mit sämtlichen Illustrationen innen drin. Warte, ich habe mir aufgeschrieben, es heißt Queer Sex, Whatever the Fuck You Want.
Und auch explicit, ja?
Explicit, total. Und das haben die Schüler dann abfotografiert. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie das gelaufen ist. Und als die Eltern das mitbekommen haben, sind sie natürlich Sturm gelaufen. Und sofort wurde diese Theaterveranstaltung abgebrochen. Aber das finanziert die Amadeo-Antonio-Stiftung.
Ja, wobei.
Also sei mir nicht böse.
Wie alt sind die?
Minderjährig.
Ja, das klingt jetzt immer so.
Alle die, die sich über Manuel Hagel und die rehbraunen Augen aufgeregt haben.
Ja, das stimmt. Das ist wahr.
Müssen sich da auch aufregen.
Ja, okay. Aber ich habe mich auch über Manuel Hagel nicht aufgeregt.
Ich schon.
Und auch nicht über die rehbraunen Augen. Jetzt muss ich mich in diesem Fall auch nicht aufregen. Die sind also 15 war vermutlich, ne? Oder?
Ja. So. Oder so ein paar Durchfaller sind vielleicht schon 16.
Ich meine, gut. Ich will den Eltern, die sich jetzt, also die von einer Ohnmacht in die andere gefallen sind, keinen Schreck machen. Aber
du hast die Bilder nicht gesehen.
Nee, aber was die sich so in dem Alter auf dem Schulhof auf ihren Handys gegenseitig zeigen, auch so eine Art Mutprobe, guck mal, ne? Und dann wird geguckt, ob du zwinkerst oder nicht. Also ich glaube, es gibt dann Schlimmeres wiederum als das Pornoheftchen von der Antonio Amadeo Stiftung.
Heftchen, 160 Seiten, man sieht dein Unterhemd. Wenn wir schon mal im Thema sind.
Ich habe das falsche Hemd an.
Du hast halt einen Ausschnitt.
Ich habe einen Ausschnitt. Ja, du, ich habe wieder in das falsche Regal gegriffen. Dann war wieder so ein Irrsinn heute Morgen los. Ich sage mal zu den Kindern, pass mal, Papa geht jetzt ins Studio. Das muss ich ein bisschen schick anziehen. Ja, ne? Keine Rücksichtnahme auf sowas. Ja. Hat sich denn die Antonio Amadeo Stiftung erklärt, also wie das sozusagen zum Pornoheft-Einsatz in Sachsen kam?
Dieser Wälzer ist da einfach nur reingerutscht. Können Sie sich nicht erklären?
Also das ist das normale Material, was man sozusagen da rumfliegt hat.
Scheinbar.
In der Zentrale in Berlin. Und das ist dann reingerutscht in den Ordner.
Da war auch die sozialistische Jugendvereinigung, die Falken, waren da auch mit beteiligt. Weißt du, ich bin ja bei dir. Wahrscheinlich schauen sich die Jugendlichen am Schulhof alle möglichen Sachen an. Aber auch hier muss das wieder mit Steuergeld finanziert werden. Ich glaube nicht.
Also Frau Prien jedenfalls hat jetzt sich Ärger zugezogen.
Ja.
Der Vorteil bei ihr ist, die kommt ja aus dem linkesten Landesverband, den die CDU hat.
Eben.
Schleswig-Holstein. Geführt von Daniel Günther. Daniel, ja. Der zwei Parteibücher hat, ein offizielles, das der CDU, und ein heimliches, das der Grün. So. Und das ist relativ schwer, der am Zeuge zu flicken. Also anders als der von uns ja hochgeschätzte Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, ja, der vor allen Dingen ja mit so konservativen Manifesten und Pamphleten in Erscheinung getreten ist. Da hat sie sich immer zurückgehalten. Also die blinkt eigentlich eher immer links, war jetzt zum Beispiel auch beim letzten Parteitag eine der Befürworterinnen, es bräuchte jetzt eine Quote im Bundestag.
Mhm.
Also die hat diesen ganzen linken Themen mit an Bord. Aber bei dieser Frage jetzt mal, wir legen jetzt mal den Sumpf der rot-grünen Vorfeldorganisationen trocken. Mhm. Ja, da steht sie. Und da ist sie relativ unerschrocken. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen in der CDU, der sich daran erinnert, was wer da aufgerufen hat und Bambule gemacht hat vor dem Konrad-Adenauer-Haus, 2 Wochen vor der Bundestagswahl, nach dem Motto, kein Handbreit den Faschisten, ja. Mhm. Auch die Mitarbeiter der CDU bedroht hat. Die wurden ja richtig, also nicht nur beschimpft, sondern auch bedroht.
Wurde da nicht auch eine Parteizentrale irgendwo erobert? Im ländlichen Raum?
Ja, auch
wie war
das
denn?
Also die haben ja da richtig weil ja, wie wir uns erinnern, Friedrich Merz ein Gesetzesvorhaben zur Abstimmung gestellt hat und akzeptiert hatte, dass die AfD mitstimmt, so.
Was auch demokratisch ist.
Also auch diese Art sozusagen Vorwahlkampf, ja, mhm, beziehungsweise Wahlkampf in letzter Sekunde war ja auch alles mit Steuergeldern finanziert. So, und da hat sich natürlich jetzt mal, da denkt sich mal der eine oder andere Christdemokrat, okay, ja, nun, surprise, surprise, die Familienministerin ja kommt nicht mehr von den Grünen.
Ich finde aber schön oder klug, dass Frau Prien sich überhaupt gar nicht angreifbar macht. Denn weißt du, wer auch auf der Streichliste steht? Die Konrad-Adenauer-Stiftung und der Zentralrat der Juden.
Ja.
Von daher hat sie auch noch einen klugen Schachzug mitgeliefert.
Gut, das ist umso irre, was wir ehrlich gesagt da reinpumpen an Geldern. Das ist ja nur der eine Zweig, was so unter Demokratieförderung alles läuft. Daneben gibt es ja noch das Geld, das in die Parteistiftung fließt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Größenordnung. Da reden wir von über 500 Millionen. Ja? Mhm. Also für Ebert-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, Böll-Stiftung, Rosa-Luxemburg-Stiftung und, wenn natürlich ganz scharf darauf ist, auch die AfD hat ja eine Parteistiftung. Ja? Mhm. Ich glaube, die heißt Desiderius Schieß mich tot Stiftung. So, die haben sie bislang mit Tricks rausgehalten, aber das jeder weiß, das wird nicht lange mehr funktionieren. Und da wird ein großer, großer Geldsegen auch über die AfD hineinprasseln. Im Augenblick ja mit wie viel Prozent im Deutschen Bundestag? Ich glaube 23% vertreten. Kannst du dir ja ausrechnen.
Und in Umfragen das, vor allem bei 27%.
Ja gut, aber entscheidend ist sozusagen die Abgeordnetenzahl, die du im Deutschen Bundestag hast. Okay. Daran bemisst sich, wie viel Geld du kriegst. Und dann werden die das im Zweifel auch noch rückwirkend fordern. Also das ist ein erklecklicher Geldsegen von ein paar hundert Millionen, der ja natürlich eingesetzt wird auch zur Begüterung und Pflege der eigenen Kader und Leute.
Wir gehen weiter zu unserem zweiten Thema. Jetzt geht es um Toleranz und Zuhören. Denn es gab eine Umfrage vom Allensbach-Institut. Ja. Und da kam heraus, dass ausgerechnet diejenigen, die immer die Toleranz einfordern, am intolerantesten sind. Nämlich, wer kann am wenigsten andere Meinungen aushalten?
Die Grünen.
Richtig. Also mich hat das jetzt ehrlich gesagt nicht überrascht.
Wie hieß die Frage genau?
Die Frage hieß, wenn jemand eine andere Meinung hat, regt sie das auf. Die Grünen, ja.
Mit wie viel Prozent?
Mit 28% deutlich vorne. Dahinter, genau, die AfD hat dann 24%, die Linken 22%.
Ja.
Union und SPD sind am tolerantesten. Das sind natürlich auch die Parteien der Mitte oder zumindest Ex-Parteien der Mitte, wenn man auf die SPD blickt. Aber wie erklärst du dir das?
Wieso? Die Grünen sind eine ganz tolerante Partei. Die tolerieren halt Meinungen, die einfach vernünftig sind.
Ja, und ihrer Sicht.
Die unvernünftigen Meinungen, dem muss man entgegentreten.
Ich erlebe das auch in meinem Umfeld. Also ich kann das bestätigen. Grünen Wähler, mit denen kannst du auch nicht diskutieren. Die sind sofort unter der Gürtellinie oder entziehen sich dem komplett. Ehrlich gesagt auch die AfD-Wähler. Also ich hätte jetzt gedacht, dass sich die Waage halten. Aber laut Umfrage die intolerantesten, unsere Grünen.
Es gibt einen Unterschied bei den Generationen, wo du das ansprichst, also sich mit anderen Meinungen überhaupt noch auseinanderzusetzen. Die Älteren sind schon noch aus härterem Holz geschnitzt, ja. Die haben natürlich auch die Weisheit mit Löffeln sozusagen eingetrichtert bekommen, beziehungsweise die Wahrheit irgendwie gepachtet, aber die gehen noch in den Fight. So, also wer so merkwürdig kneifen tut, das sind ja vor allem diese Jüngeren, also die sich darauf ausruhen, eigentlich nur noch mit Leuten zu reden, die
in ihrer Bubble sind.
Ja. Und es gibt ja so einen richtigen Flügel auch, der sagt, also gar nicht mehr mit der anderen Seite reden. Mhm. Also deren Heldin ist ja diese, ist ja Caroline Ehmke, also die Friedenspreisträgerin des Deutschen Buchhandels, die ja vor, glaube ich, 2 Jahren einen Auftritt bei der Republika hatte. Das ist dieses Klassentreffen des Ich-weiß-alles-besser-Internats, ja, wo sich also alle Grünen, die überhaupt, übrigens auch unsere ganzen NGOs natürlich versammeln, über die wir schon gesprochen haben. Und die hat richtig so ein Petitum da gemacht auf der Bühne. geht nicht in den Talkshows, ja, wo die Bösen sitzen, ja. Bleibt unter euch, ja. Legitimiert heißt das ja. Legitimiert nicht die andere Seite dadurch, dass ihr euch mit denen auseinandersetzt. Ich würde sagen, das ist natürlich eine ganz verhängnisvolle Strategie.
Ja, na klar.
So, und die in solchen Umfragen, natürlich kommt das auch zum Ausdruck, sondern die ja nicht nur aus diesem Gefühl erwächst, man habe Recht, sondern man sei im Grunde auch moralisch privilegiert. Ja.
Mhm. Parteiübergreifend übrigens, das fand ich besonders besorgniserregend, 57% sagen, es gibt im engsten Familienkreis oder Freundeskreis jemanden, mit denen sie gar nicht mehr reden möchten über Politik. Dann frage ich mich, wie willst du dann irgendwelche Zwistigkeiten und Konflikte beilegen, wenn wir nicht mal mehr drüber sprechen? Wenn wir nicht mal mehr andere Meinungen aushalten können? Also wir sehen das ja, das passiert ja im öffentlichen Raum. Also erleben wir ja jeden Tag. Aber wenn das auch im Privatleben dann passiert, das finde ich,
das hat mich schon, das kommt ein bisschen drauf an. Also wenn du natürlich weißt, jedes Mal gibt es jetzt Familienstreit, ja?
Aber warum denn? Weil du es nicht aushalten kannst, wenn jemand anders was sagt?
Es liegt manchmal auch eine gewisse Weisheit darin, bestimmte Triggerthemen zu vermeiden, also wie in einer Beziehung. Also wenn ich ganz genau weiß, wie ich dich aufbringe, ja?
Ja.
Indem ich zum Beispiel auf deine Fahrkünste eingehe, wenn die nicht so, weil aus meiner Sicht so gut ausgeprägt sind.
Wäre ich völlig entspannt.
Ja, Caro, du bist natürlich der super tolerante Typ hier, aber... Ja. Kennt doch auch jeder aus seinem aus seiner Familie.
Weiß ich nicht. Ich kenne das schon. Nicht aus meiner Familie, nee, dass wir Dinge nicht ansprechen. Nee. Wir streiten uns, klar, aber halt nicht unter der Gürtellinie. Aber dass ich Themen überhaupt nicht mehr anspreche,
ja, ich vermeide also, mit meiner Frau eine ganz bestimmte ganze Reihe von Themen sozusagen.
Die du nicht ansprichst?
Ja, gar nicht mehr anspreche.
Was denn zum Beispiel?
Kochkünste.
Hast du doch erst dir gelästert bei deinem TV-Auftritt, ja, hier bei Volle Kanne.
Volle Kanne, ja. Da hat sie das guckt. Zum Glück, das große Glück bei mir ist, meine Frau guckt nicht, was ich mache.
Ja. Außer wenn wir wieder was rausschneiden müssen.
Ja, und manchmal petzen Bekannte oder Arbeitskollegen sagen, ich habe deinen Mann gesehen, der hat Folgendes über dich gesagt.
Dein Ernst?
Ja, das war, aber Volle Kanne hast du nicht mitbekommen. Ja, da habe ich erzählt, also... Volle Kanne ist ja so ein Unterhaltungsprogramm, beziehungsweise ein Mittagsmagazin.
Im ZDF.
Im ZDF. Da war ich jetzt eingeladen, um auch ein bisschen Werbung für meine Sendung zu machen. Und wie diese Morgenmagazine sind, also wilde Mischung. Ja? Mhm. Also von der Leipziger Bahnhofsmission über die Olympiabewerbung bis eben gemeinsam kochen. Da stand dann eben... die Köchin und hatte eine Rhabarber-Galette gemacht. Ja. Mhm. Und der Moderator und ich stehen dann daneben. Fragt sie mich, ob ich kochen kann. Ich sage, ja, ich kann gut kochen.
Du tust so rum, als wenn du der Chefkoch wärst.
Ja, weil ich habe, wie viele Sozialdemokraten, meine Eltern halt sehr frankophil waren. Mhm. Also erst gab es die Liebe zu Skandinavien und die wurde dann eben abgelöst durch die Liebe zu unserem westlichen Nachbarland. Und das ging dann einher natürlich auch mit dem Entdecken der Küche. Und meine Mutter, also hat das ja ernst genommen. Also einer neben Willy Brandt hieß der andere Hausgott bei uns, Wolfram Siebeck. Das war der Mann, der den Deutschen beibrachte, dass es mehr gibt als Mehlschwitze.
Okay.
Und ich habe dann immer geguckt, wie sie in den Töpfen gerührt hat. So, und habe da viel mir abgeguckt. Meine Frau, wie gesagt, ich war im Studio in Köln abends. Ich kriege einen Anruf, ich sehe da auch, ich gehe immer ran. Also ja, egal was, ne? Außer in den 90 Minuten, wo ich da im Container bin, gehe ich also ran. Und sie sagt, ja, das Nudelwasser sieht so komisch aus. Dann macht sie die Kamera an, so FaceTime-mäßig und zeigt mir also, Nudelwasser schäumt. Ja, ob das normal sei, dass das Wasser schäume. Das habe ich erzählt. Das ist nicht kurios, dass meine Frau offenbar nicht mal Nudeln kochen kann.
Hast du dir das nur ausgedacht für die Quote oder stimmt das?
Das stimmt. Jetzt habe ich das wieder erzählt, um Gottes Willen. Hoffentlich hört sie das nicht.
Ja, aber dafür kann sie halt andere Sachen.
Genau. Nur, ich finde, es liegt eine gewisse Weisheit darin, in deiner Beziehung, wenn du weißt, der eine hat eben die Schwächen und der andere hat die Schwächen. Da ist nicht immer drauf einzugehen.
Übrigens ist bei dir schon die Anklageschrift reingeflattert.
Von wem?
Zu den Nürnberger Fernsehverbrecherprozessen.
Ja, habe ich auch gesehen. Friedrich Köpops-Busch, ne? Aber in der Heute-Show gab es ein Segment, der tritt da als Kommentator auf. Also Friedrich Köpops-Busch, der eine oder andere wird sich noch erinnern. War mal ganz, glaube ich, eine ganz große Nummer beim WDR. So 80er Jahre, ne? Dann hat er viel für NTV produziert. War unter anderem auch der Mann hinter Kurt Krömer. Das war nämlich seine, ich glaube, Miterfindung und seine Show.
Und Maischberger.
Ja. Also einer der Großen der Polit-Fernsehunterhaltung. Und er hat ja so ein bisschen so ein Austragshäusle bei der Heute-Show.
Der hat da eine eigene Rubrik, die heißt Irgendwer mit Medien und zieht da halt über alles her, was in den Medien stattfindet.
In diesem Fall ist er vor allem über mich hergezogen, ne?
Ja, und ich fand, also bei aller Toleranz, das war kein guter Geschmack, finde ich, den er da getroffen hat.
Och,
so Nazi-Entgleisung. Ja,
also was hat er gesagt? So, komm, also er saß da und hat sich also erstmal darüber mokiert, dass eben, was waren seine Beispiele? Paul Ronsheimer, Tanit Koch, unsere Kollegin vom Fokus, die jetzt beim NDR eine Sendung macht.
Julia Ruß,
die jetzt beim BR noch wieder was machen soll. Und ich.
Also er hat sich darüber beklagt, dass eben jetzt Vertreter aus dem rechten, konservativen
was
Spektrum.
Was er rechts nennt, was für ihn. Ja, bei ihm muss man sagen, fairerweise beginnt rechts schon
bei Angela Merkel.
Bei Angela Merkel, wie es einem gestandenen Sozialdemokraten.
Ja, dass die jetzt auch mehr Plattform bekommen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder überhaupt im Fernsehen. Ja, Ronsheimer in Sat.1 beispielsweise.
Genau. Tanit macht was beim NDR, Frau Rusmas macht was beim BR.
Und du beim ZDF.
Und ich beim ZDF.
So. Und ja. Das findet er natürlich nicht gut, dass er nicht linke Meinung plötzlich so prominent gezeigt werden und dass auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk mal um Meinungsvielfalt bemüht ist, nach großer Kritik. Und in diesem Zuge hat er dann gesagt, dass er glaubt, dass viele Entscheider, die sich jetzt für diese Sendung entschieden haben, bei den Nürnberger Fernsehverbrecherprozessen dann später auf Mitläufer plädieren werden.
Also ich habe mich gefragt, bei dem großen Nürnberger Fernsehverbrecherprozess, was bin ich dann eigentlich? Also bin ich Albert Speer? Bin ich Ribbentrop oder doch nur der arme Hess, ja? So, ja.
Es sind auch drei freigesprochen worden damals bei den Nürnberger Prozessen. Ja, ich habe ja 24 Angeklagte, ne? 12 mal Todesstrafe, 3 frei.
Wo die meisten wurden, glaube ich, aufgehängt. Also immerhin, also für Göring komme ich schon mal von der Statur nicht in Frage, ja? Nee. So, auch mein Koks Gebrauch hält sich noch in Grenzen. Ja, ist es geschmacklos? Ja, es ist geschmacklos. Dafür ist allerdings auch Köpops-Busch bekannt. Ich fand es dann wieder auch ganz cool, dass im ZDF sowas möglich war. Also, dass er pinkelt ja letztlich die Chefredaktion an, ne?
Okay.
So.
Ah ja, weil es
und ja, und dann hat er, also er hat sich ja vor allen Dingen mich vorgenommen.
Du kamst als einziger zu Wort vor
den Gedisten. Also mit Ausschreitungen, die haben es dann ganz, 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 ganz lange gesucht haben, bis sie dann so auf einen Satz gestoßen waren in meiner Fernsehproduktion, der so, wenn man ihn rausnimmt, so ein bisschen komisch klang. Also er hat dann, sagt dann, ja, also Fleischau beim Spiegel angefangen, dann Fokus, dann Servus TV, dann Nios, was nicht stimmt, da war ich nie. Und jetzt eben da, wo sie am Ende alle landen, beim ZDF.
Ja.
Also es ist ja auch so ein bisschen, also den eigenen Laden gedisst, ja.
Total.
Und du kennst mich, ich habe ja ein Faible fürs Anarchische. Ich finde das ja im Grunde gut, dass nicht alle draußen rumrennen und sagen, oh, das darf man nicht sagen, da muss man Rücksicht nehmen, ja, wer könnte sich jetzt beleidigt fühlen, ne? Sondern so richtig leinenlos. So.
Es geht halt immer nur in eine Richtung bei denen und das stört mich so, weißt
ja,
du?
Ja, und natürlich auch irre komisch, weil das ist ja immer so vorgetragen im Gestus des Widerstands, ja. Also der imaginiert sich ja ein rechtes oder konservatives Establishment, gegen das er anrennt, ja, so als mutiger Streiter, jetzt seit 40 Jahren. Und ich würde sagen, okay, in der Zeit, als Helmut Kohl regiert hat, vielleicht noch, ja. Wobei Helmut Kohl, Klammer auf, natürlich auch Sozialdemokrat im Herzen war, aber egal. Aber spätestens 1998, ja, regiert ja Rot-Grün. Und jetzt stellt die SPD also seit 98 unablässig den Kanzler bzw. die Kanzlerin mit wechselnden anderen Beteiligungen. In der Welt, in der wir uns bewegen und auch Herr Köpops-Busch sich bewegt, also Medien, Universitäten, Kultur, hat die Linke eine Hegemonie seit jetzt auch 30, 40 Jahren. Ja. So, und dann immer so tun, ja. Als müsste er jetzt das Böse bekämpfen, beziehungsweise jetzt tauchen mal an dem einen oder anderen Stelle mal Leute auf, die eine andere Meinung haben als er. Und dann wird er gleich mit dem Nürnberger Fernsehgericht gedroht, mein Gott, ja.
Zumal man ja sagen muss, also Paul Ronsheimer mag bei der Bild sein, ist aber trotzdem eher linksgerichtet ein bisschen.
Das reicht. Einmal bei Springer, dann...
Unsere Kollegin Tanit ist beim besten Willen auch nicht rechts.
Also die war Bildchefredakteurin, vergiss es nicht.
Ja. Trotzdem. Es geht doch um den Inhalt.
Du denkst, Caro, es geht um den Inhalt.
Ich finde
es
schon.
Es reicht alleine, ja, dass du einmal sozusagen beim Bereich des Bösen, ja, bei Sauron, ja, angeheuert hattest. Ja. Das ist der Stempel für immer. So wie er eben halt bis heute so ein bisschen die WDR-Krawallschachtel halt ist. Ne?
Ich überlege gerade, wer du jetzt sein könntest bei diesen Prozessen. Also Göring hast du schon ausgeschlossen, ne?
Ja.
Goebbels hat es ja gar nicht dahin geschafft. Ich hink hier nicht, ne? weil das würde
bei mir,
nämlich...
Bei mir hinken nur die Vergleiche.
Ja, und der war da schon tot.
Der war da schon tot. Gut, der hat sich umgebracht.
Aber das hätte wenigstens optisch gepasst, ne? Die Haare so ein bisschen schwarz färben, Brille weg und hinken, das wäre super gewesen. Ich habe mir überlegt, du könntest Julius Streicher sein.
Oh, nee.
Das war der Herausgeber von diesem Der Stürmer.
Ja, nee.
Der ist Journalist.
Nee, dann lieber Leni Riefenstahl. Und das
die
Geschlecht...
Die war da nicht.
Das Geschle- nee,
die
aber,
war nicht angeklagt.
Ja, dann...
Der schickste von allen war der Speer.
Ja, wenn man es mir aussuchen dürfte.
Der hat überlebt.
Hat auch noch überlebt. Ja. Der hat die alle um die Finger gewickelt.
Ja. Weil er optisch ganz ansehnlich
ja,
war.
Ja, weil er hat ja immer, der hat ja immer aufgemacht. Er wusste von gar nichts. Klar, und er war ja nur der Organisator. Hatte ja so einen merkwürdigen Spätrum dann auch. Aber gut, also lass uns jetzt nicht über die das zu sehr vertiefen. Ich plädiere auf, nennt mich einfach Leni. Da das ja heutzutage, Geschlecht ist ja nur gelesen, ne?
Richtig. So.
Nenn mich Leni.
Wer ist unser Gewinner der Woche?
Wer ist denn der Gewinner?
Wir könnten theoretisch, aber das sind nur halbe Gewinner, die Spitzenbeamten in Deutschland nehmen. Dazu gehört natürlich im Zweifel auch der Bundeskanzler,
Bundesminister. Die haben sich doch gerade eine Gehaltserhöhung genehmigt, oder?
Die wollten, aber was für eine? Ich habe gedacht, das ist ein Druckfehler. Und zwar gab es wohl einen Gesetzesentwurf auf der Webseite des Bundesinnenministeriums, also der Dobrindt ist dafür zuständig, dass es für die Besoldungsgruppen B, das sind eh schon die Besserverdiener, ein Gehaltsplus gibt. Staatssekretäre verdienen 20% mehr, das wären dann 40.000 Euro im Jahr.
So ein Schluck aus der Pulle.
Ministergehalt ist daran irgendwie gekoppelt, die würden 52.000 mehr im Jahr bekommen und der Bundeskanzler 65.000 mehr im Jahr. Also das verdienen manche Leute. Ich glaube, das Mediangehalt in Deutschland liegt bei 56.000. Und ich dachte, ich lese nicht richtig. Und die Bild-Zeitung ist darauf gesprungen und hat gesagt...
Wie haben die das in der Nacht- und Nebelaktion so nebenbei gemacht oder wie?
Die haben das auf die Webseite gestellt. Das können die aber nur machen, wenn es der Kanzler schon durchgewunken hat und der Finanzminister. Und dann zur Abstimmung zu den anderen Ministerien gebracht wird. Und nur weil die Bild-Zeitung da jetzt den Finger in die Wunde gelegt hat, ist das gestoppt.
Die haben wahrscheinlich genutzt, dass sie jetzt ja eh diese gesamte Beamtenbesoldung neu regeln müssen, weil es dann Oberurteil gibt. Wird übrigens für uns alle sehr, sehr teuer werden. Mhm. Und da haben sie gedacht, im Windschatten dieser Operation offenbar auch nochmal ein bisschen was in die eigene Tasche lenken.
Das wären 3,5 Milliarden gewesen in Summe. Allerdings, findet jetzt erstmal nicht statt. Das heißt, sie sind nur die halben Gewinner. Das wird dann am Ende vielleicht doch nicht so viel werden, aber 65.000 im Jahr mehr.
Wer sind denn die Verlierer?
Die Verlierer? Hm? Ja, wenn wir schon dabei sind, der Kanzler. Der Kanzler ist doch der Verlierer. Dein Verlierer, weil er jetzt nicht mehr Merz heißt, sondern Merkel.
Ja, das war lustig. Also Gang über die Industriemesse in Hannover. Mhm. Er hat sich ja darauf verlegt, jetzt zu sagen, also die Lage ist ja gar nicht so schlecht. Ja, so. Also der Mutmacher der Nation, ja, ich würde sagen, der Gesundbeter der Nation. Und dann wird er angesprochen von irgendeinem, der da steht, an dessen Stand er stehen bleibt, mit Herr Merkel. Also das war nicht also gemeint, als um ihn zu ärgern.
Sicher?
Das ja, ist doch dann, Absicht. Nein, Slip of the tongue. Also, es war klar, es war ein Versehen, ja. Aber es ist ein so ein... treffendes Versehen, weil, ja, er merkelt sich halt so durch, beziehungsweise noch schlimmer wäre es gewesen zu sagen, ja, Frau Scholz oder Herr Scholz, das war ja aber auch bei Scholz so am Ende, einfach die Lage ausblenden.
Ja, ja. Vielleicht wirst du das in diesem Beruf.
Ja, ein bisschen gehört das natürlich dazu, weil du darfst dich jetzt auch nicht von jeder schlechten Nachricht aus dem Konzept bringen lassen. Nur der Nachteil ist da natürlich dann, wenn du mit Leuten zusammen triffst, die dir mal sagen, wie es ist. Also du kannst dich als Kanzler, ja, kannst du da so ein Cordon sanitaire errichten. Mhm. Und dann im Zweifel triffst du halt auch noch nur auf Leute, die dich in deiner Meinung bestärken. Dafür sorgt dann dein Kanzleramtschef schon, ne? Wer ins Kanzleramt reinkommt und wer nicht. Und dann werden die alle gebrieft, was sie noch sagen dürfen, ne? Das ist natürlich blöd bei so einer, bei so einer Industriemesse, wo die jetzt im Augenblick ja auch mit dem Rücken zur Wand stehen.
Ja, klar.
Also gerade der deutsche Mittelstand, ja. Und dann kommt der Kanzler vorbei und sagt, das ist alles Bombe und die Klage ist der Gruß der Kaufleute, das müssen wir nicht so ernst nehmen und so. Ja, und da haben die mir relativ ungeschminkt jetzt die Wahrheit mal gesagt. Und die Zahl der Insolvenzen, das geht so nach oben. Das ist halt diese Mischung aus höheren Zöllen, also Amerika-Geschäft bricht ein, plus nach wie vor hohe Energiepreise.
Ja,
also der sogenannte Industriestrom, ja, der jetzt glaube ich bei 9% liegt, den kriegen ja ganz wenige nur. Den kriegt ja nur die Schwerindustrie. Da hat der Mittelständler nichts von, da hat der Maschinenbauer nichts von. Ja.
Sondern die dürfen doch irgendwann Steuern zahlen.
Der zahlt ja die höchsten Strompreise in Europa. So. Und das sieht er. Und in dieser, das ist eine tödliche Mischung im Augenblick für viele. Insofern, Herr Merkel.
Herr Merkel. Wir bleiben dran und schauen, ob sich das weiterentwickelt. Und wir schauen auch, ob du nächste Woche wieder mit einem ordentlichen Hemd hier sitzt.
Ja. Ich nestel jetzt immer so an mir rum. Ne? Hier so, ne?
Ja, also der Ausschnitt wird immer größer hier.
Ja, der, gut, das Kind hat am Morgen einmal so gemacht, da ist der Knopf abgerissen.
Naja.
Und die Leiden des jungen Vaters.
Die Leiden des jungen Vaters. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am Donnerstag exklusiv bei Focus Plus und am Wochenende überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis dann, macht's gut.